Heute Morgen predige ich über Markus Kapitel 12, Vers 41 bis 44. Markus 12, Vers 41 bis 44. Es ist wenige Tage vor dem Tod von Jesus. Er war schon in Jerusalem, setzt er sich an den Opferkasten des Tempels und beobachtet die Leute, die hinausgehen. Da heißt es, und er setzte sich dem Opferstock gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld in den Opferstock einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein. Und nur ganz wenige Pfennige. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Opferstock eingelegt haben. Denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus alles eingelegt, was sie hatte, ihr ganzes Gut. Die Frage, welche Gabe oder welches Opfer gefällt Jesus? Welche Gabe, welches Opfer gefällt Jesus? In der Gemeinde hier haben wir ja in letzter Zeit immer wieder Spendenaktionen. Zurzeit geht es immer noch weiter, wir sammeln für Pro Christ. Wir sammeln für einen neuen Gemeindebus. Wir freuen uns über Spenden. Da gibt es einstellige Spenden, zweistellige, dreistellige, sogar 4-stellige Spenden. Und je mehr Stellen diese Spende hat, desto schneller steigt natürlich der Spendenstand. Aber Jesus beobachtet hier die Leute und sagt, die Reichen, die haben wirklich viel gegeben. Vielleicht heute würde man sagen, 4-stellige Zahlen gespendet. Während diese arme Witwe, die hat 2 Lepta gegeben. 2 Lepta, das sind umgerechnet vielleicht so 65 Pfennig nach heutigem Geld. Es war damals aber etwa ein Vierteltagesverdienst. Damals haben die Leute etwa 1 Denar am Tag verdient, das waren 2 Mark. Wenn man das heute umrechnet, müsste man natürlich auf etwa 200 Mark Tagesverdienst gehen und dann wäre 1/4 doch schon einiges, da wären es nämlich etwa 50 Mark. Nun, wie dem auch sei, Jesus zählt nicht die Spende, sondern er wiegt sie. Das heißt, er addiert nicht nur und sagt, oh großartig, da ist so und so viel dazugekommen, sondern er wiegt sie und sagt, für diese Frau war das alles, was sie hatte. Ihr ganzes Gut, wörtlich steht da das griechische Wort Bios, ihr ganzes Bios, ihr ganzes Leben, ihren ganzen Lebensunterhalt hat sie gegeben, ist für uns unverständlich. Jeder von uns, selbst wenn er alles gibt, hat er im Hintergrund irgendwo trotzdem noch Geld und sei es auch, dass er sein Konto überziehen kann und auf diese Weise an Geld käme, während in solchen armen Ländern die Leute tatsächlich oft gar nichts besitzen. Und wenn sie das weggibt, hat sie nichts mehr. Ich weiß nicht, was Ihnen beim Bibellesen Freude macht. Ich weiß nicht, was Sie aufregt beim Bibellesen. Manchmal regt mich das Wort alles auf, was in der Bibel steht. Das Wort alles und auch das Wort nichts. Alles, bei dem Petrus heißt es zum Beispiel, als Jesus ihn rief, er folgte Jesus nach und verließ alles, was er hatte. Das heißt nicht, dass er jetzt sein Bankkonto abgab, er hat seinen Vater verlassen, seinen Beruf verlassen. Sein Haus verlassen, hat sich vorübergehend sogar von seiner Familie getrennt. Er verließ alles. Und von dem Matthäus, der am Zoll saß, heißt es genauso. Er stand auf und verließ alles und folgte Jesus nach. Dieses alles kann einem schon aufregen. Da gab es einen jungen Mann, dem ging es sehr gut. Er hatte ein moralisch einwandfreies Leben, war sehr freundlich, hilfsbereit, gläubig. Und dann kam er zu Jesus und fragte, guter Meister, wie geht es denn jetzt weiter und so mit dem ewigen Leben und mit dir? Und Jesus gewinnt ihn lieb, steht sogar in der Bibel, weil er ein so feines Leben hat. Und dann sagt er, eins fehlt dir noch, geh hin und verkaufe alles, was du hast und komm, folge mir nach. Das ist keine Lebensweisheit, die Jesus jedem sagen würde nach dem Motto, trenn dich von allem, was du hast. Nach dem Motto, Armut sei das höchste Ideal, das glaube ich nicht. Sondern er wusste, dieser junge Mann ist zwar gläubig und ganz fein, aber innerlich gebunden an seinen Besitz. Und deshalb sollte er sich an dieser Stelle lösen. Er hat es nicht getan, er ging betrübten Herzens von dannen. Worum es hier geht, ist ein Glaube ohne Vorbehalte. Ein Glaube ohne Vorbehalte, der sich Gott ganz öffnet und ganz anvertraut. Natürlich auch die Frage, kann man auch aus Mangel heraus etwas geben? Kennen Sie diese Überlegung? Ich bin gerne bereit, Gott viel zur Verfügung zu stellen. Wenn ich mein Häuschen erstmal abbezahlt habe, wenn die Kinder mit dem Studium zu Ende sind, wenn ich in meiner Firma aus den Schwierigkeiten heraus bin, wenn meine hohen Arztrechnungen bezahlt sind, dann bin ich bereit, auch für die Sache Gottes etwas zu geben. Ich kann das sehr gut verstehen, aber alles, was morgen ist, zählt heute nicht. Und ich habe oft den Eindruck, wenn ich morgen Gott etwas verspreche, dann kriegt er es auf Dauer gesehen überhaupt nicht. Was ich heute nicht tue, tue ich morgen meistens auch nicht. Und wer weiß, ob wir diesen Morgen überhaupt in der Weise, wie wir es wollen, erleben. Was heute ist, das zählt. Die Frage ist, kann man auch aus Mangel heraus geben? Ich war zweimal in Haiti, wir unterstützen Schüres. Und dort ist es eine Diskussion, die ständig rund ums Jahr sie begleitet. Können Leute, die unter dem Lebensminimum, unter dem Existenzminimum leben, auch noch etwas für die Sache Gottes hergeben? Kann also solch ein armer Mensch noch etwas spenden, damit zum Beispiel sein Pastor bezahlt wird, damit sie ein Sozialprogramm von ihrer Gemeinde machen können für noch Ärmere? Oder kann man erst spenden, wenn das eigene Existenzminimum gesichert ist und dann ein gewisser Überfluss sich einstellt? Sollte das Geld nicht vorher nur aus dem Ausland kommen, auf dem Kanal irgendwelche Missionare, die ihre Beziehungen spielen lassen? Man kann es ja auch übertragen auf uns. Wie sieht es bei mir aus? Nur das, was überfließt, oder auch dort, wo ich sage, ich bin selber noch am Raten abzahlen oder dies und jenes, und trotzdem öffne ich mein Herz und damit auch meine Zeit und auch mein Geld für Gott. Der Glaube hat immer etwas mit Geben und Nehmen zu tun. Die größte Gabe wird in Johannes 3 beschrieben, Vers 16, ein Vers, den wahrscheinlich fast alle auswendig können. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, der Glaube fängt mit einer Gabe an. Gott gibt seinen Sohn, und das ist das Allergrößte, was man überhaupt geben kann, das eigene Leben. Jesus hat sich einmal bezeichnet und sagte, dass er sein Leben hingibt als Lösegeld für viele. Eine vorbehaltlose Hingabe. Deshalb hat er auch diese Frau so gelobt und hat gesagt, die hat alles gegeben, die hat nichts zurückgehalten, denn Jesus war gerade auf dem Weg zum Kreuz, nur noch 3 oder 4 Tage vielleicht, dann würde er auch alles, was er hatte, hingeben an seinen Vater und um unsere Sünde und Schuld zu sühnen. Und er würde nichts zurückhalten an dieser Stelle. Im Korintherbrief heißt es mal, dass er, obwohl er reich war, um unsertwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Und im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, Gott, der seines Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, alles, was ich zum Leben brauche, wird Gott mir schenken, wenn ich ihm vertraue. Das hat etwas mit Gebet zu tun, das abzurufen, was Gott bereitstellt für uns, wobei wir nicht alle Probleme in unserem Leben wegbeten können, auch wenn wir es sicher versuchen und manche sich dabei bewegt, sondern Gott hilft uns oft mitten hindurch, auch durch Dunkelheit und Not, aber er zeigt, ich bin trotzdem da und liebe dich. Der Vater eines Missionars, der vielleicht nicht so ein persönliches Verhältnis zu Gott hat, hat das Wort Gebet einfach mal anders betont, weil er mit dem Beten wahrscheinlich weniger anfangen konnte. Er sagte, ich will meine Kinder trotzdem unterstützen, ich betone das, gebet. Also ich werde nicht für euch beten, aber ich werde euch etwas geben als Zeichen, dass ich Anteil nehme an eurem Dienst. Was können wir Gott geben? Die Antwort steht in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingebt. Das heißt, das Erste, was ich Gott gebe, sind nicht die 5 Mark, die ich irgendwo in eine Kollekte werfe, sondern mein Leben, weil ich begriffen habe, er gab sein Leben für mich. Und dann ist die Antwort eigentlich auch, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle, für Zeit und Ewigkeit. Und wir singen manchmal so ein Lied, was gerade Jugendliche sehr lieben, Zünde an dein Feuer. Und da heißt es dann einmal, was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Natürlich hat es Auswirkungen auch für das eigene Leben. Diese Witwe hier hat also ein Viertel Tagesverdienst geopfert und Jesus lobt sie darüber, nicht weil er ihre Rechenkünste lobt, sondern er lobt ihr Vertrauen. Das heißt, er lobt eigentlich nicht die Gabe, sondern den Geber und sagt, das freut mich, dass jemand Gott so vorbehaltlos vertraut, dass er alles geben kann. An der Stelle denke ich immer, dass man auch aus biblischen Geschichten kein allgemeines Lebensprinzip erheben kann. Nicht nach dem Motto, ich gebe jetzt alles weg, was für manchen durchaus unvernünftig sein könnte, sondern ich denke, dass Gott den Einzelnen persönlich führt und er durchaus auch verantwortlich dabei mitdenken muss. Nicht nur spontane Entscheidungen, die irgendwo einem dann hinterher leid tun, sondern Dinge, die aus Vertrauen geboren sind. Ja, unser Finanzamt achtet einen biblischen Spendengrundsatz. Man kann nämlich 10% aller Spenden von seiner Steuer bzw. seinem Einkommen absetzen. Der Abraham, ein Vater des Glaubens, hat ein Zehntel seines Einkommens Gott zur Verfügung gestellt. Soweit ich mein Neues Testament gelesen habe, ist das kein Muss für irgendwelche Christen, ist keine Regel, die verpflichten würde. Obwohl ich viele Christen kenne, die das persönlich tun. Also angenommen, jemand verdient 4.000 Mark im Monat, würde er zum Beispiel 400 Mark davon Gott weitergeben. Das ist kein Gesetz, das uns verpflichtet. Die Bibel sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber es ist einfach eine Frage auch, was können wir loslassen? Wie möchte Gott uns auch an der Stelle segnen und führen? Was mich bekümmert, bei mir, sicher auch bei Ihnen, wenn Sie darüber nachdenken, ist, dass wir Gott oft den Rest geben. Wenn wir so ganz viel für uns irgendwo verplant haben, kriegt er den Rest. Wenn wir ganz viel Zeit für uns eingesetzt haben, dann kriegt er den Rest, wo wir schon so ein bisschen abgemattet sind. Wenn wir ganz viel Fantasie für eigene Dinge eventuell einsetzen und planen, dann planen wir für seine Belange oft ganz wenig, setzen fast keine Fantasie ein, wenig Gebet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, vielleicht ähnlich, vielleicht auch anders. Gott möchte einfach Vertrauen haben und deshalb letztlich auch unser ganzes Leben. Der Nehemia im Alten Testament hat die Stadtmauer Jerusalems wieder aufgebaut, hat den Tempeldienst neu organisiert und hat damit auch die Leute zum Spenden angehalten, sodass überhaupt Priester in dem Tempel arbeiten konnten. Als der Nehemia sich dann wieder verabschiedet hat nach Babylon, und einige Zeit danach wiederkam, was war passiert? Alle Priester waren nach Hause gegangen, die Leviten auch. Warum? Die Leute hatten aufgehört zu geben und damit hatte auch ihr gemeinsamer Gottesdienst einen großen Mangel gelitten. An der Stelle würde ich einfach mal fragen, etwas direkt, aber das macht hier nichts, arbeitet ihr Geld im Reich Gottes? Einfach nur mal eine persönliche Frage, ich frage gar nicht, wo speziell arbeitet ihr Geld im Reich Gottes oder nur in ihrem eigenen Reich, wobei man das nicht unbedingt trennen muss, weil auch das Privatleben ja auch Gott gehört. Dient ihr Leben Gott? Geben fängt nicht bei Geld an, sondern bei Vertrauen. Geben ist nicht ein gutes Werk, das ich tue, sondern die Antwort auf die große Gabe Gottes. An mich eigentlich Dank. Der Paulus suchte bei seinen befreundeten Gemeinden Unterstützung, aber nicht, weil er sie brauchte. Er sagte, ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, weil ich einfach merke, ihr seid dankbar. Und ich akzeptiere das als Dank, was ihr da weitergebt. Nicht nur als Leistung, weil ich es brauchen würde. Wer Dank opfert, ehrt mich. Psalm 50, Vers 23. Dankopfern ist nicht nur Geld, heißt einfach auch betend danken. Für so vieles, bis hin zu Schwierigkeiten, durch die Gott hindurchführt. Ja, bekomme ich bei Gott auch 6-10%, wenn ich mein Kapital bei ihm sinnvoll anlege? Der Petrus fragte mal Jesus, Meister, was kriegen wir denn nun? Wir haben doch alles verlassen, um deinetwillen. Und Jesus sagt, oh,
Jeder, der ein Haus verlässt, Äcker, Verwandte, Arbeit, der wird es hundertfältig empfangen. Hundertfältig heißt 100 mal 100, gibt bei meiner Rechenkunst 10.000. Also Gott verspricht 10.000% Zinsen. Hundertfach Vergütung. Das heißt, ein Segen, der sich auswirkt in einem Maß, wie man das sonst nirgendwo erlebt. Wer seine Hände geizig festkrallt, wird durch das Geld gefangen und durch seinen Besitz. Wir erzählen Kindern manchmal so eine nette Geschichte, wie man Affen fängt. Ich habe es noch nie ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, dass es eventuell funktioniert. Wie macht man das? Man nimmt eine Tonne, stellt sie in den Urwald, schneidet oben in den Deckel ein rundes Loch, wo gerade so die Pfote eines Affen durchpasst, streut in die Tonne unten irgendwas Schweres hinein und dann in die obere Hälfte Erdnüsse und wartet, bis die ersten Affen kommen, die das irgendwie riechen und dann merken, da sind Erdnüsse drin, sie greifen rein, füllen ihre Pfote mit Erdnüssen und die ist jetzt so ein bisschen größer geworden, die Pfote, und deshalb kriegen sie sie nicht mehr raus aus diesem Loch. Und dann kann man sie mühelos fangen, weil sie nie auf die Idee kämen, diese Erdnüsse loszulassen, um zu flüchten. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so auch funktionieren könnte. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass mancher in seinem Leben so gefangen wird, indem er die Hände irgendwo festkrallt? Man braucht nur die Zeitung zu lesen, um zu hören, wie gerade in letzter Zeit zum Beispiel Politiker an dieser Stelle gefangen wurden, aber sicher nicht nur sie, auch viele Firmenangehörige und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Wer seine Hände festkrallt an dem, was er meint, festhalten zu müssen, vereinsamt in seinem Leben. Wenn man älter wird, wird man eventuell mehr Dinge erwerben und weniger brauchen. Aber wenn man noch älter wird, wird man lernen müssen, die Dinge wieder loszulassen, indem man sie nicht mehr gebrauchen kann, sie nicht mehr einsetzen kann, indem der Lebensradius kleiner wird. Und die Kunst des Altwerdens, wenn ich es recht verstehe, ist im Vertrauen, es zu lernen, loszulassen. Zuletzt müssen wir sogar unser eigenes Leben loslassen und erwarten, dass da einer ist, bei dem es gehalten wird, dass der lebendige Gott dieses Leben in seiner Hand hält. Deutschland ist vielleicht immer noch das reichste Land der Welt, wenn es nach dem Bruttosozialprodukt berechnet wird, vielleicht höchstens eines der drei reichsten Länder, aber ist das ärmste Land, das zum Beispiel Kinder, die wenigsten Kinder der ganzen Welt hat und zur Welt kommen lässt, ist vereinsamt irgendwo. Kinder scheinen zu stören auf diesem Weg unserer Form des Lebenssinnes. Jemand hat herausbekommen, dass für viele der unausgesprochene Lebenssinn ist, die individuelle Mehrung des persönlichen Wohlstandes als Lebenssinn in der Bundesrepublik. Die individuelle Mehrung des persönlichen Wohlstandes. Zurzeit haben wir eine Konjunkturkrise und ich denke, dass für manchen diese ständige Mehrung des Wohlstandes irgendwo in Frage gestellt sein kann und manche vielleicht von daher auch eine Sinnkrise in seinem Leben erfährt, weil das nicht mehr so läuft. Dieses Festkrallen, jemand sagte, wenn man mehr Wirtschaftsprüfe einsetzen könnte, um die Wirtschaftskriminalität zu drosseln, dann würde man das Geld, was man für den Solidarpakt braucht, allein durch hinterzogene Steuern ungefähr hineinbekommen in der Höhe von 50 bis 100 Milliarden Mark jedes Jahr. Nur so zum Überlegen. Die Frage ist, wir sichern unser Leben ab, auch unseren Wohlstand. Vorhin las ich den Psalm 62, da hieß es, wenn der Reichtum wächst, hängt euer Herz nicht daran. Das heißt, die Bibel spricht nicht gegen Reichtum, aber sie sagt, hängt euer Herz nicht daran, hängt euer Herz lieber an Gott. Und wir sichern uns ab. Ich vermute, dass die wenigsten von uns heute Morgen weniger als 3 bis 5 Versicherungen haben in ihrem Leben. Ja, sie sind sozialversichert, krankenversichert, haben eine Hausratsversicherung, vielleicht noch eine Lebensversicherung und Haftpflichtversicherung. Dann kämen noch alle die Dinge fürs Auto. Da kommen sie spielend auf 5 bis 10 Versicherungen, um das Leben irgendwie so nach außen hin abzupolstern und vielleicht auf der Ebene Geborgenheit zu erfahren. Und trotzdem kann man merken, dass in all dieser Sicherheit einem manchmal das Wichtigste entgleitet, dass man Menschen nicht festhalten kann, die man liebt, dass man Situationen nicht verlängern kann, die einem gerade hilfreich oder angenehm wären und vieles mehr. Worin besteht Gottes Reichtum, den er gibt? Der größte Reichtum ist das Geschenk des ewigen Lebens. Der größte Reichtum ist das Geschenk des ewigen Lebens. Das ist das Einzige, was ich mitnehmen kann. Und wenn wir an die Christen jetzt denken, die vielleicht in Jugoslawien irgendwo dort in so einem Hexenkessel leben oder deren Leben gerade zerbricht, es kann sein, dass ihnen alles genommen wird, der Wohlstand, die persönliche Ehre, die Gesundheit, aber das ewige Leben kann ihnen niemand nehmen, wenn sie es wirklich haben. Und das gilt sicher noch für Menschen in vielen anderen Situationen. Der größte Reichtum ist das Geschenk des ewigen Lebens und damit auch das Geschenk einer ewigen Liebe und einer ewigen Geborgenheit. Zu wissen, ich bin auch über den Tod hinaus geborgen. Das Sterben ist nicht so eine Art Heimatvertreibung, sondern es ist eine Heimkehr zu Gott. Ja, der Reichtum Gottes kann auch innerer Friede sein, dieses innere zur Ruhe kommen in der Harmonie Gottes. Dazu gehört sicher der Reichtum an Vergebung, an persönlichem Segen, der Reichtum an Gebetserhörungen, sicher auch an Vertrauen und auch das Gelingen, das Gott im Leben gibt. Gottes Reichtum ist jeden Tag da, er kostet eigentlich nichts. Jesus sucht letztlich nicht die Gabe, sondern er sucht das Vertrauen eines Gebers, der versteht, Gott sorgt für mich. Und deshalb möchte ich, dass dein Leben offen ist, um das weiterzugeben, was Gott dir anvertraut. Das ist nicht nur Geld, das ist vor allen Dingen auch Zeit. Das ist Erfahrung, die wir einsetzen können. Das sind Begabungen, die wir haben, die planerische Fähigkeiten und vieles mehr. Jesus freut sich an dieser Frau, weil sie vorbehaltlos ihr Herz Gott öffnet und darüber Gott ehrt. Es wäre schön, wenn wir auch in diesem Vertrauen wachsen und dadurch Gott in unserem Leben geehrt wird, auch durch den Dank des Gebens. Hab Dank, Herr Jesus Christus, für allen Reichtum, den du uns persönlich gibst, für das Geschenk des ewigen Lebens, für den inneren Frieden, für Vergebung. Danke, dass du Vertrauen ermöglichst. Danke für deine Führung. Danke für den Sinn des Lebens in der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du weiterbringst, auch in Geborgenheit. Und du kannst uns leiten, auch unser Leben zu öffnen im Vertrauen zu dir, auch in der Gabe des Dankes. Amen.